Woher kennst du denn eigentlich den Max?
Ich habe ihn auf einer Party getroffen, wo wir zusammen waren, Daniel, nämlich bei der Berlinale Party. Wie heißt sie noch?
Bei Nathalie.
Bei Nathalie, danke, no. Sorry.
Die No Agency.
Genau.
Ja, No Agency, genau. N-O, Nathalie und Una.
Genau.
N-O.
Ah.
Daher kommt das A.
Klicker, Klicker, raschel, klack, raschel, klack, klack, okay. Klack.
Genau, da habe ich den Max mal live und in Person kennengelernt, aber ich kenne auch den Producer von David und Martin ganz gut, den Nick. Das ist die Agentur, wo der Max ist und ja, so.
Und die Agentur, von der du gerade gesprochen hast, ist eine Werbeagentur oder eine Regieagentur?
Ist eine Werbeagentur, genau.
Und da arbeitet der als?
Ja, da arbeitet er ohne Scherz als Creative Innovation Director.
Ja, das ist irgendwie so der hotte Shit, diese Agentur, oder? Angeblich. Und sind die in München oder in Berlin?
Die haben bestimmt auch einen Ableger in Berlin. Ich glaube nicht, dass da Max in München sitzt. Können wir ihn aber gleich fragen.
Können wir ihn gleich fragen. Was ich ja super finde, da möchte ich ihn viel drüber fragen, ist, dass sein Vater mehr oder weniger der Vater von Wetten, dass war.
Das habe ich tatsächlich erst aus deiner AI-Zusammenfassung entnommen. Lustigerweise ist mir bisher komplett entgangen. Steht das in seinem LinkedIn-Profil?
Nee, er hat mal einen riesen Post darüber gemacht. Seine.
Ist keine Halluzination.
Nee, ist keine Halluzination.
Das ist nämlich die gute Nachricht. Wir recherchieren nicht mehr selber.
Nein, wir lassen recherchieren.
Sondern auch das wird jetzt unter anderem zum Beispiel durch Perplexity erledigt.
Absolut.
Faules Pack.
Das ist ein super Tool, aber du darfst es nicht rechnen lassen. Ich habe letztens Perplexity ausrechnen lassen, was ich denn an Rente verdienen würde, wenn ich jetzt anfangen würde, in die KSK einzuzahlen.
Ja.
Und dann kam raus, also wenn ich jeden Monat 500 Euro zahlen würde und dann bis ich 67 bin, hat es mir ausgerechnet, 80.000 eingezahlt hätte, würde ich 37 Euro oder 64 Euro pro Monat rauskriegen.
Und ich befürchte, das ist realistisch.
Genau.
Oder?
Bist du sicher, dass das falsch ist?
Ja, ich wäre mir jetzt. Also hast du dir
und dann habe ich ausgerechnet, wie lange ich noch leben müsste, damit ich dann die 80.000 wieder rauskriege. Und das waren dann 103 Jahre.
Dann investiere lieber in KI.
Ja, nee, die Nvidia-Aktien sind jetzt richtig runtergegangen.
Nvidia ist total implodiert.
Heute ein ungünstiger Tipp.
Ja.
Genau, Disclaimer, das ist hier kein Beratungsgespräch.
Genau.
So.
Okay. Schade, dass wir das alles rausschneiden.
Wie kriegen wir das rumgerissen?
So, wir haben noch gar nicht Hallo gesagt, du hast einfach angefangen, Ilka.
Entschuldigung. Hallo.
Hallo.
Ey, das geht ein bisschen schwungvoller. Hey, hallo. Na.
Stefan, du bist so gut gelaunt heute.
Guten
Was
Morgen,
ist los?
Guten Mittag, guten Nachmittag.
Ja, nee, mir geht's gut. Ich bin echt.
Wir könnten eigentlich unseren Jingle mal abspielen, oder wollen wir das mit
wollen
dem Max
machen? Wollen wir das
machen?
Jetzt schon oder wollen wir das mit dem Max zusammen? Ja,
bisher war, ich weiß nicht, letztens, die Leute haben nicht so richtig lustig reagiert auf unseren Jingle.
Nee, genau, stimmt.
Ach so, ist das Pflichtprogramm? Überhaupt wir müssen anmoderieren.
Über dieses Genre, da reagiert auf, müssen wir auch nochmal sprechen. Das verstehe ich nicht. Was
Reaction.
Ist so spannend daran, wenn einer reagiert? Ich meine, das heißt ja nur, dass er nicht tot ist. Also die Wortwahl macht mich schon so fertig, ja. Reagiert auf. Ja, also
ja.
Vielleicht ist es nur schlecht übersetzt. Reacts to macht irgendwie schon mehr Sinn, aber.
Oh, die ganzen Videos gibt es ja jetzt auch automatisch übersetzt und gedubbt.
Nee, das habe ich noch nicht. Ich gucke ja YouTube immer ohne Ton und mache den echt nur an, wenn es sein muss.
Echt? Aber, du liest
ja,
das?
Ja, ich lese das, ja.
Du könntest da auch einfach nur das Transkript lesen.
Genau, das lasse ich mir so in Fraktur ausdrucken auf so Zeitungspapier.
Na, aber ja. Lustig, weil
und
ich höre
kommt
meistens.
Bote und kommt ein Bote ja. und liest dir das von der Pergamentrolle
ja.
vor.
Ja.
Oder so ein gesungenes Ständchen, wie man das in Amerika auch gerne mal zu Feierlichkeiten macht. Dann kommen vier so Männer in weiß-rosa gestreiften Anzügen und singen.
Ja, machen so einen Barbershop. Ne?
Warte mal. Apropos, soll ich dir mal verraten? Warte. Mann, könnte das eine bessere Überleitung sein?
Wow. Hey, hör zu, das ist der Podcast, der dir die Zukunft zeigt.
Okay. So stehen die dann bei dir im Flur.
Passiert was Neues und was bleibt. Hey, hör zu, das ist der Podcast, der dir die Zukunft zeigt. Der sagt, was im Film passiert, was Neues und was bleibt. Hey, hör zu, das ist der Podcast, der dir die Zukunft zeigt. Der sagt, was
Hallo?
Im Film passiert, was
Hallo?
Neues
hey, Max.
Und was
Mensch.
Bleibt.
Ist
Max schon drin?
Guten Morgen.
Hey.
Grüß dich. Wo sitzt du denn überhaupt gerade?
Ich sitze zu Hause auf meiner Denker-Couch und seniere und freue mich auf den Podcast.
Ach so, toll, super. Aber wo ist zu Hause genau?
Zu Hause ist in Berlin Fall. Genau, heute bin ich aus dem Homeoffice und und insofern kann ich mir ja ganz gemütlich mit euch den Podcast einmal aufnehmen.
Ja, cool. Und ihr hättet aber auch ein, wenn du Homeoffice sagst, ihr hättet auch ein Berliner Office.
Richtig, ja. Wir haben auch einen Standort in Berlin, genau, in der Linienstraße. Da haben wir ein Office.
Ja, aber das ist ja schön, dass du in Berlin wohnst jetzt. Ich habe ja gedacht, nachdem du da hingegangen bist zu David und
Martin.
Ja. Dass du nach München ziehen musstest.
Ja, also das war aber auch zu der Zeit, wo Homeoffice sowieso sehr angesagt war oder ist ja auch immer noch. Und insofern, ich konnte mir das so ein bisschen aussuchen, bin aber natürlich trotzdem auch öfter mal in München oder auch in Hamburg. Also da haben wir auch ein Office. Insofern so in dem Dreieck bewege ich mich. Aber hauptsächlich in Berlin.
Max?
Ja.
Kennen wir uns? Ich bin so das Gefühl, wahrscheinlich kenne ich dich nur von deinem LinkedIn und was weiß ich was überall, aber ja. Ich habe immer das Gefühl, ich kenne dich. Das ist fast wie so mit so einem Star, den man dann auf der Straße trifft und dann denkt, hey, ach das, warum reagiert der nicht? Ach, das war ja...
Einseitig.
Ja, doch, also in meiner vorherigen Karriere sozusagen auf der Filmproduktionsseite, ich glaube, da hatten wir auch mal miteinander zu tun. Ich habe dich safe auf jeden Fall mehrmals als Regisseur angefragt bei Nathalie. Ja, genau, aber ich glaube, mehr als das war es nicht. Aber ich kenne zumindest sehr gut auch deine Arbeiten, auch was du früher so gemacht hast. Also insofern.
Wir wissen theoretisch auch ziemlich viel von dir. Also Daniel hat das Stalking auf ein neues Level gehoben und hat dich mit Perplexity gestalkt. Uns fällt es trotzdem schwer, so richtig zu verstehen, was du eigentlich machst.
Ja, das verstehe ich.
Wenn du das vielleicht einleitend mal kurz für alle, die genauso einen Knoten im Kopf haben, wie wir erklären könntest, das wäre toll.
Also momentan arbeite ich ja als Creative Innovation Director, so ist der Titel, in der Agentur bei David und Martin. Das heißt, ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen Kreativität und Technologie. Das heißt, ich arbeite sowohl kreativ, also entwickle Konzepte und Ideen für unsere Kunden und deren Kampagnen, aber eben auch sehr nah an der Technologie. Sprich, wenn irgendwas bei uns mit Augmented Reality, AI, Metaverse, Web3 und so weiter vorkommt, bin ich meistens involviert und versuche dann für unsere Kunden zusammen Geschichten zu erzählen auf eine Art und Weise, wie sie noch nie erzählt worden sind. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie als digitaler Creative Director oder CD, der praktisch sehr technologiebezogen eben diese Stories entwickelt.
Okay.
Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Spannend. Ich kann das auch ein bisschen konkretisieren, dass ihr euch vielleicht auch vorstellen könnt, was für Projekte ich da mache. Dann wird das vielleicht ganz ein bisschen greifbarer.
Ja.
Also klar, wir haben Anfang 2023 schon sehr früh solche AI-Filme und Kampagnen auch gemacht. Da können wir später mal drüber reden. Aber es sind eben nicht nur AI-Themen, die ich da sozusagen bearbeite, sondern wir haben zum Beispiel für Cupra auch so einen Mixed-Reality-Case mit der MetaQuest 3 betreut letztes Jahr. Wir haben eine Immersive-Installation, also sprich, das war so ein großer Raum mit LEDs auf dem Perucaville-Festival. Ja, das ist so ein großes Musikfestival in der Nähe von Weeze. Und dort, genau, haben wir praktisch dann auch die Inhalte mitkonzipiert, zusammen mit dem Kunden geschaut, dass da was erzählt wird, was irgendwie die Leute begeistert, viel mit Technologie. Ich habe auch so zwei Mobile Games für Burger King betreut. Das waren im Prinzip solche In-App-Games, die man mit denen entwickelt hat, auch immer an eine Kampagne gebunden. Genau, also die Spielwiese der Technologie verbunden mit der Kreativität, das ist so der Bereich, in dem ich arbeite.
Oh, Traumjob, ey.
Klingt spannend. Super.
Ja, na, echt.
Es macht sehr viel Spaß.
Ja, cool.
Aber bist du dann auch so die hauseigene R&D-Abteilung oder schaust du nicht so weit in die Zukunft, sondern schaust du gerade, was es gerade geht schon?
Genau, also das, was ich jetzt so genannt habe, ist das, was ich sozusagen für die Kunden mache. Aber ich mache natürlich auch viel innerhalb der Agentur oder auch für unsere Mitarbeitenden. Das heißt, dieses ganze Know-how über die neuen Themen, da versuche ich mich natürlich immer aktuell zu halten und besuche deswegen auch viele Konferenzen oder halt auch Keynotes und Vorträge eben nach außen und versuche aber dieses Wissen auch nach innen weiterzubringen. Das heißt, ich schaue mir schon an, was für Workflows gibt es bei uns? Wo ist vielleicht Technologie hilfreich? AI war dann natürlich auf jeden Fall ein großer Katalysator für viele Sachen. Und ich schaue halt, dass ich auch so intern so ein bisschen der Kompetenzcenter bin für all diese Themen, die man vielleicht mal gehört hat, aber jetzt nicht genau weiß, wie man das einschätzt oder ob das relevant für uns wird. Also gerade jetzt in der jetzigen Zeit fallen immer so viele Schlagworte und muss man jetzt darauf springen auf diesen Zug? Ist das nur ein Hype? Geht das wieder vorbei? Also auch so ein bisschen das Aussortieren und Einschätzen dieser ganzen Hype-Technologie-Themen, das ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe von mir.
Also das würde heißen, wenn ein Kunde auf dich zukommt und sagt, wir möchten bitte unbedingt was mit KI machen, wäre es auch eine Option, dass du sagst, ja, verstehe ich, gute Idee, aber das wäre was, was mehr Sinn macht, auf herkömmliche absolut. Art und Weise zu produzieren oder Alternativen. Okay.
Ja, genau, absolut. Also genau das Beratende und es ist natürlich auch so, man gerät da ja gern in so eine kollektive Panik, wenn neue Technologiethemen kommen. Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie Clubhouse war oder Be Real oder so. Und natürlich kommen dann direkt von außen die Nachfragen, ja, müssen wir da jetzt nicht auch was machen? Und sollten wir jetzt nicht da auch irgendwie auf dieser Plattform stattfinden? Und genau das Einschätzen bedingt ja auch zum Beispiel, dass man erstmal diese Plattform benutzt hat, damit man weiß, wie fühlt sich das an? Kann ich das überhaupt einem Kunden empfehlen? Wie ist dort die Community? Und genau das mache ich halt eben auch, dass wenn was Neues rauskommt, ich probiere das erstmal aus und will damit erstmal selber schauen, wie das funktioniert. Also das ist auch das, was mir wirklich viel Spaß macht, ja, dass man da eine Meinung sich drüber bilden kann, indem man das benutzt.
Wie so ein Spieletester.
Bezahltes Daddeln.
Ja, genau. Ich habe auch gerade gedacht.
Also du lebst zur Hälfte im Metaverse.
Nice. Ja, also klar, Thema Metaverse auf jeden Fall auch da. Habe ich auch viel, viel Zeit verbracht und mir ganz viele Plattformen angeschaut, damit ich halt auch sagen kann, ja, das macht da Sinn oder das sollte man vielleicht erstmal nicht machen. Ja, aber das ist auch part of the job.
Oh, cool.
Cool.
Also
cool.
Will ich auch den Job.
Ja, will ich auch den Job. Cool ist es vor allem, finde ich, dass da eine Agentur kommt und das institutionalisiert oder wie das heißt. Ich arbeite ja in einer Werbefilmproduktion und da ist es immer so, AI, scheiße. Ah, Pauli, der macht doch diesen Podcast, ruf den mal an. Also, weil, ja. Na, klar, also natürlich ist es bei allen so, dass man erstmal so, da ist im Arbeitsalltag keine Zeit für, man kann nicht nach vorne gucken, weil man so zugeschüttet ist mit Aktuellem und so und da dann zu sagen, ey, wir wollen jetzt diese Rolle haben, wir wollen jemanden haben, der sich damit beschäftigt den ganzen Tag, damit er da qualifiziert drüber Auskunft geben kann und uns intern damit weiterbringen kann, das ist echt schlau, finde ich.
Ja. Also, ja. Ja, man muss auch sagen, es ist auch meine Leidenschaft. Also ich bin schon so ein kleiner Nerd oder großer Nerd schon immer gewesen. Also ich habe auch früher Informatik studiert und so weiter. Also ich habe viel Zeit am Computer verbracht. Und ich bin auch so, dass wenn Feierabend ist, dann lese ich trotzdem noch irgendwelche Innovation-Artikel auf Medium oder informiere mich weiter, weil mir das einfach Spaß macht. Ich habe einfach großen Enthusiasmus, sage ich mal, an neuer Technologie. Und ja, deswegen ist das für mich teilweise gar kein Job, sondern es macht mir einfach Spaß.
Geil. Cool. Ja. So, jetzt für unsere Zuhörer. Was sind die Megatrends 2025?
Wenn du schon
davor
hier sind die fünf Trends.
Ja, was sind die fünf Trends? Das fragst du jetzt schon nach Minute fünf?
Ja, damit die Leute nicht abschalten. Ich wollte jetzt mal ein bisschen optimieren unseren Podcast.
Ich kann jetzt schlecht in so einer Sales-Pitch-Manier sagen, das sind die fünf Themen, die uns nicht loslassen werden. Also sehr viel von dem, was wir auch letztes Jahr erlebt haben, wird natürlich dieses Jahr weitergehen. Also sprich, AI wird nicht verschwinden. Überraschung. Es wird natürlich in anderen Formen sich weiterentwickeln. Also vor allen Dingen, was das Bewegtbild betrifft. Das ist auf jeden Fall das riesen Thema, würde ich sagen, dieses Jahr, was so den Themenkomplex AI betrifft. Aber eben dort auch, was letztes Jahr angefangen wurde, wird jetzt ein bisschen mehr professionalisiert und ich glaube, die Agenturen und Kunden kommen jetzt auch mehr in die Workflows rein, benutzen das professioneller und die Zeit des Ausprobierens ist so ein bisschen, wird ein bisschen anders dargestellt jetzt, würde ich mal sagen, dieses Jahr.
Gibt es denn bei David und Martin schon einen Case, den ihr für einen Kunden gemacht habt mit AI, also im Bewegtbildbereich?
Ja, also wir haben Anfang 2023 haben wir zwei AI-Cases gemacht, die auch relativ erfolgreich waren. Und das eine war für Rauch-Eistee. Also da haben wir auch AI-Bewegtbild gemacht tatsächlich.
Oh ja, ich erinnere mich.
Sehr, sehr früh. Ja, mhm. Sehr früh. Also es war eher so eine Comic-Welt. Alles so ein bisschen gemischt, Illustration, Animation und ich sag mal auch in einem sehr frühen Stadium von AI. Wir haben da aber gesagt, wir benutzen die Technologie einfach daran, auch weil wir Spaß daran haben und das ausprobieren wollen. Und das auch zu der damaligen Zeit, haben ja noch nicht viele gemacht, auch so ein bisschen für die junge Zielgruppe zeigt, hey, habt keine Angst vor dem Thema, wir probieren mal was damit, wir erzählen mal eine Geschichte und lassen euch aber auch teilhaben an diesem Prozess. Das heißt, wir hatten da jetzt gar nicht den Anspruch, das Meisterwerk hinzulegen, das aus AI gemacht wurde, sondern es war ein Work in Progress. Und genau, das hat ganz gut geklappt. Da haben wir auch tatsächlich auch die Musik und das Sounddesign alles auch schon mit frühen AI-Tools gemacht. Irgendwelche Beta-Versionen von Open-Source-Software, also wirklich nichts Kommerzielles, weil es damals auch kaum was Kommerzielles gab.
Ja, Anfang 23? Nee, genau. Ja.
Vorletztes Jahr.
Letztes Jahrhundert in AI.
Da brauchst du ja auch einen Kunden, der da Bock drauf hat und mitmacht, ne? Also... Ne, das kannst du dem ja nicht so umhängen und sagen, jetzt setzt euch mal dahin und wir zeigen euch das, sondern der muss ja eine Offenheit und eine Bereitschaft dafür haben. Gab es die offensichtlich, sonst gäbe es das Projekt ja nicht.
Genau, die gibt's bei dem Kunden. Also wir arbeiten auch weiter mit dem Kunden, also mit Rauch-Eistee, auch an weiteren tatsächlich mit AI gemachten Kampagnen, weil tatsächlich, das hat sehr gut funktioniert für die Zielgruppe, diese gesamte Kampagne. Das heißt, die kam gut an, die hatten eine große Awareness drauf, der Eistee hat sich gut verkauft, ja, es hat an der Kasse auch geklingelt. Also insofern, das ist da ganz gut aufgegangen, das Thema, auch weil die halt eben auch eine sehr junge Zielgruppe haben, die dafür affin ist.
Ja, das wollte ich gerade fragen, was ist das für eine Zielgruppe? Genau.
Genau, das ist schon eher Gen Z, Gen Alpha, also Eistee, also sind mittlerweile auch Marktführer.
Lustigerweise ist ja Rauch so eine eigentlich, also die normalen Rauchsäfte ja eher so eine angestaubte Marke, denkt man, aber.
Es gab ja eine richtige Überschwemmung im Eistee-Markt mit Rapper-Marken und da wollten die sich dann, es war wirklich so, abkapseln davon, ne? Und es besonders machen und das ist denen gelungen. Also ich meine, guckt, wie viele Rapper-Eistees noch im Regal stehen und Rauch-Eistee steht überall.
Okay.
Also,
cool.
Und ja, wenn du sagst, wir haben das umgesetzt, sind das alles Positionen, die ihr in-house bedienen könnt oder habt ihr auch Postproduktion, andere Freiberufler, die ihr damit ins Boot holt?
Ja, also wir fangen natürlich das immer erstmal an, in-house umzusetzen, anzuskribbeln, Konzepte zu machen etc. Bei gewissen Sachen holen wir uns natürlich externen Support, weil das gerade vielleicht auch Themen sind, wo es noch gar nicht so viele Experten gibt. Ja? Also gerade so bei diesem AI-Bewegtbild-Thema, AI-Animationsthema, zu der damaligen Zeit, das wusste kaum jemand, wie man das auf ein produktionsfreundliches Level bringt sozusagen. Und da hilft mir dann, sage ich mal, mein Netzwerk sehr gut. Ich habe ein relativ großes Telefonbuch und weiß eigentlich immer, wen ich anrufen kann zu welchem Thema. Und die holen wir dann mit rein ins Boot. Ja, also das waren bei uns jetzt Freelancer, die sozusagen da supportet haben, weil die halt extrem Erfahrungen schon gemacht haben in dem Bereich zu einer ganz frühen Zeit. Also da waren Leute dabei, die haben mit AI 2012 schon Sachen gemacht, ja, also wirklich OGs auf dem Bereich und die braucht man dann tatsächlich, um da auch, sage ich mal, in eine produktionsfreundliche Umsetzung zu kommen, weil es bringt ja nichts, wenn man da nur rumsitzt und rumprobiert und man merkt, es kommen nicht die Ergebnisse, die man will.
Ja,
am Ende hat man ja einen Kunden, der die Kampagne bezahlt, ja, und der möchte auch in einem Timing und in einem abgesprochenen Budget die Ergebnisse haben und das ist dann eigentlich die Kunst, ne, das zu machen mit einer Technologie, die eigentlich noch nicht ausgereift ist, wo noch keiner große Erfahrung hat, wie das geht, das dann halt eben in projektfreundliches Gebiet zu bringen.
Ja, spannend. Ja. Ich hab jetzt ein Nightmare von Produktion, den ich dir einmal skizzieren möchte und du musst mir jetzt sagen, dass das gar nicht so ist. Also die Produktion haben natürlich total Schiss, genau in so einem Prozess, wie du ihn jetzt beschreibst, ja, dass die Agentur da sitzt und denkt, haben wir jetzt eine Idee und das könnten wir, wie wäre es, wenn wir das mal mit AI machen? Und dann kommen sie drauf, das brauchen wir doch gar nicht mehr ausschreiben, warum sollen wir das jetzt noch rausgeben? Da holen wir uns jetzt einen AI-Freelancer und dann machen wir das alles in-house. Und das ist natürlich der überstrapazierte Nightmare. Kannst du das nachvollziehen oder ist das eh Bullshit?
Also ich kann sagen, dass zum Beispiel bei der Rauchkampagne tatsächlich war da auch noch eine Produktion involviert, nämlich Sterntag.
Ja.
Also das heißt, Sterntag hat auch praktisch uns das gesamte Produktionskonstrukt drumherum geliefert. Sprich, wir müssen ja auch eine Versionierung machen, verschiedene Abformate.
Tell me about it.
Ne? Ja, also die Media braucht ja dann auch bestimmte Sachen. Da hilft das schon sehr gut, dass man eine Produktion hat, die das eben halt auch alles organisiert. Ja. Also generell, ich glaube nicht, dass Produktionen verschwinden werden, definitiv nicht. Aber viele müssen sich eben umstellen oder müssen sich neue Kompetenzen ranholen. Also sie müssen sich ganz klar weiterentwickeln.
Ja.
Das steht fest. Ich glaube auch nicht, dass sozusagen die Freelancer genau jetzt zu den Kunden rennen und sagen, wir machen das alles gut und günstig. Das klappt vielleicht einmal, zweimal. Aber ich glaube, bei größeren Projekten und wenn es halt eben eine zuverlässige Garantie von hochqualitativem Content in Time, in Budget sein soll, da kennt man dann auch Kunden zu genau. Das ist dann nicht gemacht mit einer Idee, die mal schnell gepromptet wird. Also ich sag mal, Feedback-Schleifen und genaues Detail-Feedback, wie das in der Werbung eben möglich ist. Dazu brauchst du auch schon ein Sicherheitsnetz und auch ein gutes Konzept, wie du das eben alles auffangen kannst. Und das kann meistens dann jetzt ein Freelancer, der da alleine dran sitzt, vielleicht nicht.
Ich denke gerade daran, wie es war, als die Werbeagenturen oder auch Werbeproduktionsfirmen sich alle ihre Schnittplätze ins eigene Haus gestellt haben, ne? Und man dann irgendwie Sorge hatte, dass man, dass die Postproduktionen plötzlich auf ihren Schnittplätzen sitzen bleiben. Und das ist meiner Erfahrung nach, hat das, glaube ich, hier und da funktioniert, aber in den meisten Fällen ist das nach hinten losgegangen, weil dann die Technik dann zwar stand, da hat sich aber nie jemand drum gekümmert und dann kam ich dahin und dann lief das ganze System nicht und ich habe irgendwie von den 3 Tagen, die ich gebucht war, einen Dreivierteltag verbraucht, um das Ding erstmal wieder zum Laufen zu kriegen.
Ja.
Aber wie viele Personen hat denn dann dieses Projekt umfasst?
Genau, also wir haben das angefangen intern, ich würde sagen, aber so ein Team von 5, 6 Leuten, ne? Also Copywriter, Artdirektoren, Konzepter, indem wir haben natürlich auch mehrere Kampagnen vorgeschlagen oder mehrere Ideen. Also es ist ja nicht so, dass man ein Briefing kriegt und dann sagt, so machen wir es, sondern man muss das auch erstmal durchbringen. Und ich sag mal, in der Phase war es schon so, dass wir viel mal anskizziert haben und mal so geprototyped haben, wie sich das anfühlt, damit wir selber auch die Erfahrung machen können, erstmal intern, bevor wir das einem Kunden zeigen, und dann dem Kunden ein Gefühl geben können, wohin die Reise gehen würde. Ja, man sucht natürlich dann immer Moods und Referenzen, aber wenn das noch nicht gemacht wurde, ist das natürlich besonders schwer, das zu zeigen. Ja, genau, aber da haben wir uns sozusagen auch schon mal hier und da externen Support geholt, damit wir zeigen können, guck mal, mit dem Dienstleister würde das so in die Richtung gehen oder mit den Freelancern in die Richtung. Mhm. Das konnte man dann anskizzieren und später dann bei der Umsetzung kamen, würde ich sagen, auch nochmal 5, 6 Leute dazu von extern, die das dann mit uns zusammen umgesetzt haben. Aber das war dann auch ein sehr enger Austausch, muss ich sagen. Also das heißt, wir haben genauso mitgepromptet oder mit unseren Artdirektoren genauso Szenen und auch Bilder entworfen, die dann auch im Film gelandet sind. Und eben die Externen haben dann geschaut, wie das animiert wird. Also das heißt, da war doch ein bisschen CGI noch dabei damals, ging auch gar nicht anders. Aber das Endergebnis war dann sozusagen 100% AI-generierte Bilder. Das heißt, da wurde dann nichts gerendert, sondern es wurden halt eben Sachen nur generiert.
Okay.
Genau, ja.
Cool. Mich würde interessieren, jetzt sind wir ja schon ein bisschen weiter, wenn man die wenn man sich die WO2-Clips anschaut.
Ja.
Was denkst du denn, wird Ende des Jahres so ein Film wie der Vignettenfilm für Vodafone, wird sowas noch gedreht oder wird das bei euch dann auch schon gedacht, ach ja, das können wir dann mit generativer KI machen?
Ja, ich glaube, es hängt immer stark vom Skript ab. Also am Ende, was will ich denn genau erzählen und in welcher Visualität und Tonalität? Und ich glaube, der Vodafone-Film, der zeigt ganz gut, dass eben so ein klassischer Vignettenfilm, der das ja ist sozusagen, sehr gut ersetzt werden kann. Ja? Wenn der jetzt keine neuartige Erfindung eines Erzählstrangs hat oder neuartige Ideen hat, die man vielleicht gar nicht anders zeigen kann, als dass man sie dreht sozusagen, oder ein gewisser Look gefordert ist, der eben noch nicht generiert werden kann, dann macht das Sinn. Aber ich glaube, es wird immer mehr dazu führen, eben dadurch, dass wir mit AI viel machen können, dass man immer mehr die Frage stellt am Anfang von einem Projekt, was wollen wir davon drehen und was wollen wir davon generieren? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was am Anfang immer steht bei jeder Produktion ab sofort. Und das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, ne? Also Timing, Budget, aber eben halt auch der Art und der, oder sagen wir mal, auf den Inhalt kommt es halt eben an. So, ne?
Ich denke, die große Herausforderung für große Marken wird ja sein, also wenn ich jetzt, bisher konnten so richtig fette Filme im Sportbereich nur Reebok, Nike, Adidas machen. Jetzt wird so fette Filme, werden ja ganz viele kleine Marken mit einem Zehntel von dem oder Hundertstel von dem Budget auch machen können. Also jetzt vom Production Value. Das heißt, was passiert dann? Wie, für die Marken müssen sich überlegen, wie kann ich mich dann von den anderen Marken, die jetzt auf einmal in meinem Playground sind, abheben. Also Production Value kann es ja nicht mehr sein.
Genau, also das ist auch ganz witzig, weil ich habe ja in Ludwigsburg studiert und wir waren damals eigentlich immer auf der Suche nach Projekten mit hohem Production Value, ja, weil da haben wir uns sozusagen auszeichnen können gegenüber den anderen Studenten oder Mitstudierenden, dass man halt gesagt hat, wow, und wie haben die das geschafft und die haben das ganze Animationsinstitut ja für mehrere Wochen belagert, um da so einen krassen, fetten Film hinzulegen. Und so mit diesem Gefühl haben wir früher Filme gemacht und ich glaube auch viele Marken sozusagen haben auch noch so ein bisschen den Gedanken, hohes Production Value heißt auch hoher Abstrahleffekt auf meine Marke. Dadurch wird meine Marke sozusagen auch qualitativ hochwertiger wahrgenommen. Ich glaube, dass für bestimmte Marken kann das auch sein. Aber was ich so ein bisschen beobachte ist, und witzigerweise schlage ich da auch schon mal die Brücke nach Ludwigsburg, dass dieses Production Value gar nicht mehr der Hauptgrund ist, warum Leute Filme machen oder warum sie ihre Idee verwirklichen wollen, sondern dass viel mehr um den emotionalen Wert geht mittlerweile. Ich nenne das mal Emotional Value. Und vielleicht ist das in Zukunft einfach der Selling Point. Wer beherrscht das? Wer kann das gut umsetzen? Wer kann einen Film machen mit dem höheren Emotional Value? Weil das ist, glaube ich, was, was so ein bisschen in dieser ganzen AI-Diskussion verloren ging und was auch so ein bisschen das Thema Production Value in den Hintergrund treibt. Ja, weil ein Emotional Value muss nicht mit viel Geld entstehen, der muss aber mit einer wahnsinnigen Emotionalität und Empathie gegenüber meines Zuschauenden geschehen. Und ich glaube, wenn man das gut kann, hat man auf jeden Fall, sage ich mal, einen Selling Point, den es mit AI nicht einfach so out of the box gibt.
Na, im Gegenteil, hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt. Also gerade dieser Vodafone-Spot, der ist ja so glatt und makellos auf eine Art und Weise, das finde ich, ist so ein bisschen kontraproduktiv, wenn es darum geht, jemanden zu berühren.
Ja, man muss ja sagen, diese Vodafone-Vignettenfilme, die haben ja auch schon immer ganz gut funktioniert für die Marke. Also die haben ja das getan, was sozusagen von diesen Filmen auch erwartet wird. Ja, aber ob wir das gut finden als Filmemacher und Kreative, das ist eine ganz andere Frage. Weil ich glaube, wir fragen uns, warum muss ich eine komplett neue Technologie benutzen, um eine Geschichte zu erzählen, die ich schon kenne? Ja. Warum erzähle ich dann nicht auch eine neue Geschichte? Ja. Hm. Und ich glaube, was jetzt die letzten Wochen und Monate erstmal passiert ist, ist sozusagen Bewegtbild AI musste erstmal beweisen, dass es qualitativ auch auf diesem Level mitspielen kann, wie gedreht das Material. Jetzt nur von der Bildqualität, von der Generierung, von der Natürlichkeit etc. Mhm. So, und da sind wir noch nicht ganz angekommen, aber wir sind auf einem guten Weg dahin, dass wir sagen können, wir können eine Vignette generieren oder wir können sie drehen. Ja, das heißt, diese Beweisführung, ich denke, die wird dieses Jahr gelöst, ja, oder wird zumindest sehr zufriedenstellend beantwortet von der AI. Aber jetzt ist eben die große Frage, was erzählen wir denn jetzt für Geschichten, die neu sind? Mhm. Ja? Und was erzählen wir denn jetzt mit AI, was vielleicht mit gedrehtem Material nicht funktioniert? Und ich glaube, da stehen wir alle noch so ein bisschen am Anfang. Und das ist eher die Aufgabe der Kreativen, der Filmemacher, da jetzt zu überlegen, was mache ich denn jetzt damit, wenn ich alles machen könnte? Was kann ich denn jetzt für Geschichten erzählen?
Ja, weil das ist ja die eigentlich spannende Frage, ne? Also da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dann die Bilder zu sehen, die, genau, wie du gesagt hast, die ich schon kenne oder die ich auch auf die Produktionswege erreichen kann, die wir alle schon kennen, sind dann irgendwann eher langweilig und eben doch nur eine Kopie dessen, was ich schon gesehen habe, ne?
Ja, exakt, ja. Exakt.
Das ist natürlich auch eine luxuriöse Künstlerfrage, ehrlich gesagt, weil die andere interessante Frage ist natürlich, wie überlebt dieses Biotop, das, in dem wir da uns seit 40 Jahren bewegen, zwischen Kunden, Agenturen und Werbefilmproduktion, die auf einem bestimmten Workflow fußen und die über die Finanzierung dieser Workflows ihr Geld verdienen. Sorry, meine Stimme ist weg. Klingt jetzt so ein bisschen nach Filmbeamtentum, aber ist eine existenzielle Frage für eine Menge Menschen da draußen, glaube ich.
Absolut. Und ich glaube, das ist unbestreitbar, dass das auf jeden Fall einen großen Impact haben wird auf unsere Industrie. Ja, auch die Jobs, die es vorher gab. Man muss aber auch sagen, die Filmindustrie war immer eine Industrie im großen Wandel. Wie Ilka vorher das schon gesagt hat, durch Schnittplätze, die gekommen sind, durch Kameras, die gekommen sind, durch einfach Skills und Software, die freier verfügbarer ist als früher. Ja, das heißt, Leute bringen sich Sachen selber in Tutorials bei und so. Dieser Wandel geht jetzt natürlich in noch höherem Tempo. Und ich glaube, ja, es sind jetzt auch Jobs betroffen, die 40 Jahre lang funktioniert haben und sich nicht groß geändert haben. Aber ich sag mal, es gibt bestimmte Bereiche, die wird das nicht betreffen im Bewegtbild. Ja, Sachen wie dokumentarische Sachen, Reportagen, Sachen, wo wirklich Menschen im Vordergrund stehen und vor der Kamera stehen, die wirklich authentisch sind, ja, und jetzt nicht, sage ich mal, Schauspieler, ja. Es könnte sein, dass eventuell immer Schauspieler ersetzt werden. Momentan sehe ich es noch nicht, ja, weil die Qualität noch nicht erreicht ist, einfach von dem, wie man es generieren kann. Aber es gibt auf jeden Fall Bereiche, bei denen wackelt es, und die müssen natürlich überlegen, wie kriegen sie das in Zukunft hin, wenn sie weiterhin damit arbeiten wollen. Definitiv.
Ja, krass. Deine Anschlussfrage ist, also wir reden ja jetzt immer über die Werbung und so weiter. Du bist ja, oder dein Vater ist ja der Erfinder, der Vater des von Wetten, dass, also von großen Unterhaltungsfernsehen. Wie wird sich denn Fernsehen weiterentwickeln, glaubst du?
Ja, also Fernsehen ist auch immer so eine Frage, wie man das definiert. Also wenn man so im Freundeskreis fragt, dann sagen ja viele, ja, ich habe ja gar keinen Fernseher mehr, ja. Aber die meinen dann eigentlich nur, sie gucken wenig lineares Fernsehen wie RTL oder ProSieben, sondern gucken wahrscheinlich eher Netflix, Amazon und eben andere Portale. Es gibt eine Sache, die hat Fernsehen immer noch als großes Plus, das ist das Live-Fernsehen, ja, und das Live-Geschäft. Ob das jetzt Sportübertragungen sind oder Shows, das ist was, das hat immer noch eine Magie, das ist schwer zu ersetzen, ja. Ich denke, das wird es auch weiterhin geben, weil vielleicht in anderer Form, ich meine, wenn man sich jetzt mal die großen Twitch-Kanäle anguckt, der Streamer und oder YouTuber, die praktisch da live streamen, das ist ja auch Live-Unterhaltungsfernsehen, ja. Ist oft sehr, sehr personengebunden, natürlich nicht auf dem Maßstab, wie eine Samstagabendshow das macht, aber man sieht an den Zuschauerzahlen, da verlagert sich ja auch teilweise 20, 30 oder hunderttausende Zuschauer verlagern sich auf den Samstagabend dann eben auf den Twitch-Stream, ja. Ist auch Fernsehen, ist eine neue Art von Fernsehen.
Mal Virtual Production, ne, Max?
Ja.
Das ist ja so ein bisschen, wenn ich mir das angucke, so unseren Story-Arc, so beim Autofilme produzieren, dann sind wir damit schon wieder so ein bisschen durch, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das weniger leistet für uns, als wir uns davon erhofft haben, und oft genug darin geendet ist, dass wir Sachen in einem klassischen 3D-Workflow dann nochmal von vorne gemacht haben, von denen wir dachten, wir hätten sie mit dem Dreh im Virtual Production Studio erschlagen. Ja.
Ja.
Also irgendwie so eine Innovation, die nicht gehalten hat, was sie uns versprochen hat. So.
Ja, man muss da, glaube ich, unterscheiden. Meinst du jetzt bei Virtual Production so LED-Wände, also LED-Studios?
Genau.
Oder, okay, genau, weil also Virtual Production so als Überbegriff würde ich sagen, klar, da gehören auf jeden Fall diese LED-Studios dazu. Mhm. Da gehört aber auch jede Technologie dazu, die irgendwie Mocap, Live-Scan, Greenscreen und so weiter, die halt eine virtuelle Art der Produktion ermöglicht.
Ja.
Und um jetzt mal zurück zu den LED-Studios zu kommen, also der große Hype kam natürlich so während Corona, man konnte nirgendwo hinfliegen, man ist dann halt in diese LED-Studios gegangen. Ich glaube aber auch nicht, dass da die große Zukunft drin liegt. Warum ist das so? Wie du sagst, wenn man eine LED-Wand als Hintergrund hat, dann ist das einfach gesetzt, dann ist das ja on-camera, das Bild. Ja? Das heißt, warum soll ich mir die Flexibilität schon beim Dreh nehmen, später was austauschen zu wollen? Ja? Und ich meine, wir kennen Kunden, dann sagen die doch, ja, ich würde gerne im Hintergrund das retuschieren oder ich hätte gerne hier ein Matte-Painting oder da wäre es toll, wenn da ein Sonnenuntergang ist. Dann versuchen wir das natürlich möglich zu machen, und die Flexibilität nehme ich mir, wenn ich das in einem LED-Studio drehe, wo der Hintergrund schon auf der Kamera ist. Das heißt, ich glaube, zum Emulieren von gewissen Lichtsituationen war das okay eine Zeit lang, aber ich sehe da auch nicht die große Zukunft.
Ja.
In Virtual Production generell hingegen sehe ich schon eine große Chance oder eine große Möglichkeit, wie man in Zukunft bestimmte Dinge produzieren kann. Mhm. Wenn wir jetzt so über Unreal Engine nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, Live Motion Capture zu machen mit den Charakteren, dann können wir in so einem Virtual Production Studio sehr viele Daten generieren, die uns die Postproduktion sehr erleichtern. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel die tiefen Informationen habe über das Set, wie Leute sich bewegen, wo sie stehen, genaue Umfänge, dann kann ich auch viel später diese Daten viel leichter angreifen und bearbeiten und eben durch eine Postproduktion verändern. Also ich glaube, das Datensammeln generell ist was Gutes bei einem Dreh. Das muss allerdings auch nicht immer in einem Studio sein. Also ich denke auch, Kameras, die tiefen Informationen wahrnehmen, gewisse Sensoren, die wir on-set aufstellen werden, die halt eben die Arbeit erleichtern für die Postproduktion, ist auch irgendwo Virtual Production. Ja.
Okay, also nicht Greenscreen jetzt wieder zurück zum Greenscreen statt der LED.
Genau. Also Greenscreen, genau, im weiteren Sinne, ob man den wirklich noch braucht als Greenscreen, aber zumindest die Flexibilität mit den Daten, die ich am Set generiere, eine größere Flexibilität in der Postproduktion zu haben, die wird auf jeden Fall weiter ausgebaut. Da bin ich mir sehr sicher, weil wir wollen ja mehr Möglichkeiten in der Post haben und nicht weniger. Und ich glaube, LED-Wand war so ein bisschen Richtung weniger Möglichkeiten.
Ja.
Aber Daten sammeln im großen Umfang, das kann uns nur helfen.
Ja.
Aber glaubst du, dass so Themen wie VR, AR, Metaverse, ob das auch nur ein Hype war oder ob das weitergeht? Wollen wir uns flüchten? Wollen wir total eintauchen in Geschichten oder?
Also dieser Metaverse-Hype, der ja so vor, sag ich mal, 3 Jahren so bei uns so ein bisschen aufkam, das hieß es so, ja, 3D-Welten und im Browser und was ist das genau, Metaverse? Das war schon eine Welle, die mich so ein bisschen überrascht hatte, dass sozusagen entweder Leute das vorher nicht auf dem Schirm hatten und jetzt gut fanden. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden sozusagen, dass das jetzt die Lösung sein soll. Weil ich sag mal, virtuelle Welten gab es in meinem Umfeld schon immer beim Gaming. Ja, also wir haben natürlich früher schon immer gezockt miteinander und waren da ja auch Avatare oder Charaktere, die miteinander geredet haben, gemeinsam Abenteuer erlebt haben und durch Welten gegangen sind. Und das ist nichts anderes, was mein Sohn jetzt auch macht, wenn er Roblox spielt oder Fortnite oder was auch immer. Das sind virtuelle Welten, mit denen man sich in seinen Freunden aufhält und die werden natürlich immer sozialer. Die unterhalten sich ja auch, während sie Roblox spielen, vielleicht über private Sachen oder über Schulsachen und sind jetzt nicht in irgendwie so einem abgespaceden Universum, wo sie praktisch das echte Leben komplett ignorieren.
Das verstehe ich, aber ich frage ist, ob jetzt für uns Filmemacher sozusagen in virtuellen Welten Geschichten zu erzählen, ob das ein Trend ist. Also werden wir Filme im VR anschauen wollen, wird es da neben dem Gaming sozusagen, es ja auch immer irgendeine Geschichte gibt, aber wird es da noch so irgendein anderes Hybrid geben oder ist das?
Also ich glaube, Gaming erzählt wahnsinnig tolle Geschichten und wer sich mal tief in so ein Game hat reinfallen lassen und der weiß auch, dass einen das sogar manchmal noch viel mehr beschäftigt als ein guter 90-Minüter, sage ich mal, im Fernsehen, ja. Weil das ist ja, sind ja Erzählstränge, die gehen über mehrere Tage, ja. Und das ist auch schon die hohe Kunst des Drehbuchschreibens, was da in so einem Game sein kann. Ob man als Zuschauer das immer in dieser Intensivität erleben mag und sich da reinfallen lassen wird, ist eine andere Frage. Ich glaube schon, dass auch klassisches, verdaubares, filmisches Storytelling auch mit einer anderen Ästhetik funktionieren kann, ja, dass man sagt, man kriegt das auch in der virtuellen Welt hin, man kriegt das auch in der Geschichte hin, die ich vielleicht über ein VR-Headset wahrnehme, ja.
Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob man das überhaupt will, beziehungsweise ob das kompatibel ist. Ne? Ich denke, also Filme gucken, Serien gucken ist ja was sehr Passives und Gaming ist was sehr Aktives. Und dann weiß ich gar nicht, ob man, wenn man sich einen Film angucken möchte, ob man da überhaupt so aktiv werden möchte in so einer Geschichte. Also.
Ja, also ich glaube, es gibt mal so den Fall. Ich glaube, es gab ja auf Netflix auch diese interaktiven Geschichten sozusagen, wo man sich dann den Erzählstrang aussuchen kann. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das die Masse an Menschen ist oder man sagt, die meisten wollen interaktive Geschichten, das glaube ich nicht. Aber es gibt immer wieder Leute, die auch daran interessiert sind und warum das nicht bedienen.
Ich glaube auch, dass sich die Versuche werden nicht aufhören, den Regler von Interaktivität irgendwie ein Stück zu verschieben, um da neue Formate irgendwie zu etablieren. Aber
ja, ich glaube, die Art und Weise, wie das erzählt wird, wird sozusagen immer ähnlich sein, weil dafür funktioniert eben halt eine Filmdramaturgie zu universell, gut, als ja, dass man ja. davon zu gut, als ja. dass man davon Abstand nehmen wird. Aber wenn natürlich in Zukunft, wenn ich denke, oh, ich hätte gern eigentlich den Charakter aus der Serie oder in dem Setting von der Serie und ich baue mir das sozusagen zusammen, einfach weil ich das gerne sehen möchte und ich habe dann irgendeine Intelligenz dahinter, die aber eine klassische Filmdramaturgie damit erzählt, könnte das was sein, wo ich denke, das ist so ein Customized Film, Customized Storytelling mit den üblichen filmischen Mitteln, die mich dann auch wieder erreichen, was vielleicht doch ein Publikum finden könnte. Ja, momentan ist da die Technologie noch nicht so weit, aber ich denke, sowas wird es geben, definitiv.
Bin ich total bei dir. Ich als Konsument würde mir das wahnsinnig wünschen, dass ich mir für meinen Lieblingsfilm, den ich schon kenne, wo ich die Story schon kenne, ja, dass ich mir da den Hauptdarsteller aussuchen kann oder die Hauptdarstellerin.
Ja.
Na, diese Grundmechanik von, ich suche mir ein Setting aus, drehe an so 5 Reglern, wechsel die Hauptdarstellerin aus, wechsel das Genre bleibt dasselbe, aber das spielt jetzt nicht mehr in 80ern, sondern in 50ern. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ich mich davor setze und mir das 1,5 Stunden lang angucke, wie sich das so entfaltet.
Aber das kann doch nicht mehr sein als ein Experiment, oder? Also ich meine, der Film, den du so toll findest, den findest du ja genau aufgrund all dieser Parameter toll. Ich glaube, wenn man da anfängt rumzuschrauben und Dinge zu verändern, dass das...
Meinst du, das hält nicht, das trägt nicht?
Also ich glaube, das trägt nicht, vor allen Dingen dann eben nicht in der Hand von KonsumentInnen. In deiner Hand, in der du keine Ahnung hast davon. Nein, aber also weißt du, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich meine, dann wird jeder, der zu Hause Fernsehen guckt, sein eigene Drehbuchautorin, Kamerafrau, bla bla bla.
Ja.
So, das kann für ein Experiment mal irgendwie ganz schön sein, aber bei allem Respekt, also die Dinge, die uns begeistern, funktionieren ja aufgrund so ganz vieler genau unterschiedlicher deswegen. Parameter, ja. wo professionelle Menschen dahinter stecken, dass ich glaube, dass dieses daran rumbasteln, ja, das ist irgendwie eine total schöne Idee, wenn mein Mann sagt, oh, wenn wir doch nur Friends und Ted Lasso irgendwie zusammen in einen Topf kriegen können, das wäre total toll. Aber ich glaube, die Begeisterung, die Technik ist bestimmt da, dass das geht, aber ob einen das inhaltlich das dann trägt, so mitnimmt, das würde ich mal bezweifeln.
Aber die Frage ist doch, also jetzt, wenn du von der Werbung ausgehst oder von einem Film und verschiedenen Zielgruppen, wenn du denselben Film in China spielen lässt, genau dieselbe Geschichte, mit anderen Darstellern, anderen Hintergründen.
Ja gut, das ist eine andere Frage. Dann redest du ja von Produzentenseite, ne, und sagst, ich habe jetzt diese Idee und adaptiere den so, dass der möglichst zielgruppengenau funktioniert. Genau. Und das ist natürlich alles jetzt viel, viel einfacher möglich und viel kostengünstiger möglich, klar. Aber dann bist du ja wieder auf der produzierenden Seite und nicht der Konsument, der sagt, ich habe mich eigentlich schon entschlossen, dieses Auto zu kaufen, aber ich würde mich doch mal interessieren, wie das aussieht, wenn das in Tansania spielt.
Interessant, ja.
Genau, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen filmischem Storytelling oder Werbung oder Targeting, ne? Also bei Targeting safe, da sind wir ja schon mittendrin. Also wir machen ja wirklich on the fly Werbung für eine bestimmte Zielgruppe oder auch für einzelne Menschen schon, ja? Wir sind so weit, dass wir Werbung ausspielen, die nur ein einziger Mensch genau so sieht, weil er da halt eben alle Parameter erfüllt und seine Daten, die er sozusagen mitbringt durch sein Online-Verhalten, dazu führen, dass die Werbung für ihn so aussieht.
Textmäßig oder auch bildmäßig wird da schon im Hintergrund reagiert?
Als auch bildmäßig und wahrscheinlich demnächst auch bewegtbildmäßig. Mhm. Das heißt, du wirst im Zweifel bei Insta vielleicht dann in der Story eine Werbung sehen, die nur du siehst, ja, die speziell auf dich zugeschnitten ist.
Also das heißt nicht vorproduziert, sondern on the fly geändert.
On the fly, ganz genau, ja. Spooky. Also die Technologie dafür ist schon da, genau, wir haben auch schon einzelne Testcases damit gemacht.
Oh, wow.
Und ja, es wird mit Sicherheit nicht mehr lange dauern, da wirst du dann die Werbung, die genau nur auf dich zugeschnitten
und
ist.
Und bei einer Reel funktioniert das, weil du weißt, du bist erst in 5 Swipes dran sozusagen, dass das dann, oder wenn es generiert ist, dann wird es auch ausgespielt oder so weiter.
Genau, oder es wird halt eben auch schon vorab generiert, genau. Und dann, wenn du drauf bist, dann wird es ausgespielt.
Personalisierte Werbung.
Genau, da haben wir schon Rede. Darüber haben wir ja die letzten
Ja, das war das ist das Beispiel von dem Netflix-Vorschaubild, ne, was bei jedem Konsumenten anders aussieht.
Ja, aber nochmal beim filmischen Storytelling, ich glaube, da gibt es halt eben auch eine soziale Komponente, die nicht zu unterschätzen ist. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass jeder zu Hause sitzt und seinen eigenen 90 Minuten guckt, weil du willst dich ja mit jemandem auch darüber unterhalten und willst dich auch austauschen. Und ich sag mal, schau dir diese Online-Foren an und IMDb und Rotten Tomatoes und so, ne? Also es geht ganz viel darum, über den Film, den alle Leute gesehen haben. Und das macht auch Spaß, weil du hörst in deinem Freundeskreis, der Film soll gut sein und jemand anders sagt, der Film soll gut sein. Dann willst du den auch irgendwann sehen, damit du eine Meinung dazu hast. Aber wenn jetzt jeder seinen eigenen Film guckt, also ich glaube, das wäre ziemlich lonely. Ja. Man könnte sich auch mit niemandem mehr drüber unterhalten. Das wäre richtig schade.
Und der Mensch will kommunizieren.
Ja. Absolut.
Ich glaube auch deshalb gucken 90% der Netflix-Leute die Top 10 und nicht irgendwas, was sie dann suchen.
Ja,
genau.
Ja, man will ja immer wissen, was gucken auch die Freunde oder fragt auch dann ganz oft, keine Ahnung, auf Instagram oder so, habt ihr Serienempfehlungen?
Stimmt, ja.
Da möchte man ja genau diese soziale Komponente, die bezieht man ja mit ein. Man kann auch Menschen gut einschätzen, wenn die zum Beispiel einen hohen Score an gleichen Serien lieben, wie man selbst, denkt man, oh, wir sind uns wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja. Du magst auch das und das. Ja, ich fand das da auch scheiße, dass die Season so geendet ist und so. Also da kommt man ja auch gut übereinander tatsächlich. Ich glaube, dass wenn das verloren gehen würde, das wäre sehr schade.
Ja. Und sag mal, du hattest ganz am Anfang von unserem Gespräch ein bisschen aufgezählt, welche Techniken aktuell für dich interessant sind oder welche du auch in deinem Produktionsprozess mit einbeziehst. Hast du so eine Art Ranking des letzten Jahres, was vielleicht auch unabhängig von den Wünschen der KundInnen an Produktionstechnik genutzt worden ist?
Ja, also wirklich Produktionstechnik, klar, das ist alles sehr, sehr AI belastet oder sage ich mal, sehr AI beeinflusst. Generell an Technologien, die letztes Jahr so groß aufgekommen sind, über die wir viel geredet haben oder, sage ich mal, Konzepte gemacht haben, die haben sich viel halt eben um Spatial Computing gedreht, worunter jetzt Virtual Reality fällt, Augmented Reality. Natürlich letztes Jahr kam ja auch die Apple Vision Pro, das heißt, das war auch ein Riesenthema. Da wollten schon viele wissen, sollen wir damit was machen? Was machen wir damit? Was können wir für Geschichten erzählen? Wie können wir vielleicht auch unsere Sales damit verbessern? Ja, also Cupra zum Beispiel, die wollten halt eben ein Auto zeigen, was es noch nicht gab. Und da war halt gut, dass man das sozusagen mit Augmented Reality bei den Händlern zeigen konnte. Ja, da konnten die Leute dann schon mal gucken, wie groß ist das, wie fühlt sich das an, wie sieht es drinnen aus. Das heißt, man hat damit schon gut Probleme gelöst. Also all das, was sozusagen Spatial Computing betrifft. Genau, und ansonsten, glaube ich, hat es auch viele rumgetrieben, wie so die Zukunft der Communities aussieht. Ne? Und das war auch so ein bisschen. Wir haben bei uns zwar auch ein Social-Team, was sich genau damit beschäftigt, aber ja, ich sag mal, Technologie spielt da auch eine Rolle. Wie tauschen wir uns eigentlich in Zukunft aus? Wie werden wir denn zusammen wieder ein Social Network benutzen wollen? Und was braucht die Technologie dafür, dass wir uns wieder austauschen wollen?
Aber glaubst du nicht, das finde ich nämlich spannend, wenn jetzt also durch AI jeder zum Content-Maker mit tollen Content sein kann und Bots Milliarden von Posts raushauen können, das ist doch auch eine Gefahr, dass dann sozusagen sich Marken oder einzelne Personen, sogar Marken können dann Geld reinhauen, aber Leute, die davon leben auf TikTok oder so weiter, dass die überhaupt noch gefunden werden, dass die Leute nicht satt dann sind, wenn ich meinen TikTok aufmache und nur AI-Zeug sehe.
Genau, also es gibt sowas, das nennt sich Dead Internet Theory. Im Prinzip, wenn alle Inhalte nur noch generiert werden oder durch Bots oder durch AI generiert werden, dann geht der Mensch komplett unter. Ja, und man sieht das ganz gut auch schon, sage ich mal, auf LinkedIn oder so, wo auch viele Leute praktisch AI-generierte Artikel posten und darunter dann AI-Bots von Menschen drauf antworten. Ja, das heißt, Bots posten für Bots unter dem Decknamen eines Menschen. Das ist schon sehr traurig, was da passiert. Da gibt es auch noch kein wirkliches Gegenmittel zu, weil es ja praktisch unter dem Echtnamen passiert und jemand kopiert da praktisch einen AI-generierten Artikel rein. Aber das wird auf jeden Fall ein sehr großes Thema werden die nächsten Jahre. Wie schaffen wir das, uns als Mensch im Internet zu identifizieren? Dass der Inhalt wirklich von einem Menschen gepostet wurde und nicht von einem Bot. Und das Problem hat eigentlich Elon Musk damals, bevor er X übernommen hat oder Twitter damals, gesagt, das wäre die Herausforderung, die er versucht zu lösen, sozusagen mit der Übernahme, diese Identifizierung der Menschen. Ja, aber hat er natürlich nicht dran gearbeitet, hat andere Sachen im Kopf gehabt, hat das Problem auch nicht gelöst. Also genau, aber da sind tatsächlich viele Firmen dran. Es gibt noch keine wirkliche Lösung dafür. Es gibt ein paar Ansätze, die auch so ein bisschen aus diesem Web3-Bereich kommen mit Blockchain. Aber das ist alles noch nichts. Ja, das funktioniert auch nicht für die Masse. Aber wir werden das brauchen, weil auch der Mensch wird auch in Zukunft gerne mit Menschen reden wollen, egal wie gut die Bots sind. Ja.
Du hattest eben bei dem kurzen Ranking relativ intensiv von Social Media und Content Creatern und so gesprochen. Du hast tatsächlich relativ wenig über die ganz klassische Werbung und schon gar nicht über die 30 Sekunden Fernsehwerbung gesprochen. Das ist also schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast, nein?
Also 30-sekündige Werbung funktioniert nachgewiesenermaßen immer noch sehr, sehr gut oder auch viel, viel besser, als man das sozusagen als technologieaffiner Mensch wahrhaben will. Ja? Aber wenn man da halt eben schaut, wie das auch ausgewertet wird, auch was für einen Impact das auf Sales nach wie vor hat, ja, und ich sag mal auch vor allen Dingen im FMCG-Bereich.
Ich wollte gerade sagen, danke.
Achso, sorry.
Kleine,
Genau, also FMCG sind Fast Moving Consumer Goods, im Supermarkt im Regal steht.
Kinderriegel,
und gekauft wird, genau, also auch Waschmittel, Marmelade, alles Mögliche. Und die werden ja auch beworben. Und man sieht da auch nach wie vor, dass auch eben klassische TV-Werbung da einen sehr, sehr guten Sales-Impact hat. Also das heißt, da werden mehr Produkte verkauft, wenn entsprechend Werbung gemacht wird. Das heißt, die Wirkung kann man jetzt nicht abstreiten von TV-Werbung. Ja. Aber natürlich, die Medien sind viel größer und vielfältiger geworden. Das heißt, ich würde jetzt niemals nur auf TV-Werbung setzen bei einer Marke. Aber ich glaube, der Mix macht es da aus. Und TV-Werbung ist nicht tot zu kriegen. Muss man halt leider auch so sagen. Also,
Gott sei Dank.
Ich glaube, wir haben schon vor 10 Jahren gesagt, in 5 Jahren wird das keiner mehr gucken und machen. Aber es ist immer noch da.
Aber mit den Produkten, die du gerade angesprochen hast, ist ja auch eine relativ klare Zielgruppe definiert, ne? Also.
Ja, absolut, absolut. Also ich rede jetzt nicht hier von Gen Alpha oder Gen Z, sondern wirklich
Eltern.
Von
Erwachsene. Eltern.
Erwachsene Menschen, die eben den Haushalt befüllen, ja, mit Ware. Genau. Und die kann man weiterhin dort auch erreichen, ja.
Jetzt hätte ich gerne zum Ende noch 2 Definitionen von dir, weil ich das nicht genau weiß. Erstmal Gen Alpha und zweitens Web 3. Wahrscheinlich, weil ich weder Gen Alpha bin, weiß ich gar nicht genau, was Web 3 ist. Man hört das immer, aber ich weiß nicht, was das ist.
Ja, ich glaube, Gen Alpha ist bis 2013 geboren oder 2012, bin ich gar nicht mehr so sicher. Kann man mal nachschauen. Also
es fängt wieder vorne an.
Okay. Genau, also Gen Z, also die Generation, die nach Gen Z kommt, ist Gen Alpha.
Und die danach sind schon Gen, also mein 2-jähriger Sohn ist Gen Beta dann.
Gamma.
Wahrscheinlich, ja. Also haben uns noch nicht so sehr damit beschäftigt, aber wahrscheinlich.
Noch keine Zielgruppe.
Beta, ja. Genau. Genau, und Web 3 ist im Prinzip das Universum, was damals so aus Blockchain und des dezentralen Internets entstanden ist. Man hat das mitbekommen durch diesen Krypto-Hype sozusagen. Das war dann ein Use Case, der eben halt auf Web 3 und dem dezentralen Web basiert. Aber es ist auch viel mehr als das. Also es ist nicht nur Bitcoins und irgendwelche Meme-Tokens, sondern es sind mittlerweile eben auch Anwendungen, die Technologie benutzen von Blockchain. Das heißt, die schreiben da unmissverständlich was in die Blockchain, was jeder nachlesen kann. Es ist dezentral, es ist offen. Es ist immer noch eine Technologie, die für manche Use Cases spannend sein kann. Ja? Aber der Hype dahinter ist natürlich auch schon lange weg oder kommt immer mal wieder, wie jetzt hier mit dem Trump-Meme-Coin. Ja? Ja. Aber ist durch diese ganzen, sage ich mal, Coins und Tokens so ein bisschen negativ behaftet, muss man ja einfach mal sagen. Diese ganze Kryptowelt hat immer so einen leichten Scam-Appeal, wobei die Technologie, die drunter liegt, gar nicht so verkehrt ist.
Und die Technologie heißt einfach dezentral und trotzdem verifiziert, oder?
Genau, dezentral verifiziert, offen einsehbar für alle und nicht mehr nur ein Server sozusagen hat alle Daten, sondern es ist überall verteilt.
Wir müssen auf jeden Fall dieses Mal ein Glossar in die Show Notes machen.
IoT Web 3.
Ja.
Siehst du, so lernen auch wir noch ganz schön viel.
Spitzendruckbetankung war das, ja. Echt,
absolut.
Echt viel gelernt. Ja. Nee, echt. cool.
Oh, cool.
Ja, das freut mich. Also mir hat das auch super viel Spaß gemacht.
Nice.
Das ist mit einer Freude, praktisch sich über Themen auszutauschen, über die ja nicht so viele Leute jeden Tag reden. Und wenn ihr genau danach fragt, das macht mir natürlich dann Spaß.
Ja, und das hat man gehört. Deswegen hat es uns auch Spaß gemacht und den Zuhörenden dann später hoffentlich auch. Ja.
Cool, danke. Ciao, Max.
Alles klar.
Tschüss.
Super, danke, vielen Dank.
Danke.
Bis dann. Tschüss.
Das war schon wie der Podcast, der dir die Zukunft zeigt. Jetzt weißt du, was im Film passiert, was neu ist.
Was haben wir gelernt?
Was bleibt.
Ich muss Vokabeln lernen, habe ich gelernt. Ich muss Vokabeln lernen. Es war kein Scherz. Wir brauchen ein Glossar. Ich komme da sonst nicht mit zurecht. Cool. Aber was mir gut gefallen hat, ist, wenn jemand selber mit Begeisterung darüber erzählt, dann macht es viel mehr Spaß, sich selber damit auseinanderzusetzen und ist auch wieder ein Teil, da offener zu werden und das als Bereicherung wahrzunehmen. Ne?
Ja, cool. Klar. Und cool, Kudos auch an diese Agentur, dass sie sich so jemanden holen und nicht irgendwie so ein Politiker oder so. Ja, auf so einer Position könnte man sich ja auch vorstellen, dass man das so als so strategisch besetzt mit so jemandem, der nur so mit so Verkaufe nach draußen geht. Aber das ist einfach ein ganz offener Mensch, der mit nichts zurückhält und einen wirklich an seinen Gedankenprozess teilhaben lässt. Das gefällt mir echt sehr gut.
Ja. Ja. Ja,
echt super.
Wie DeepSeek.
Wie DeepSeek.
What?
Wie DeepSeek.
Ja, stimmt.
What?
Das Reasoning.
SeepDeep. Das Reasoning-Modell von.
Ah.
Ja, genau. Kannst du immer zugucken, was gedacht wird gerade. Ja. Alright.
Ich hab Hunger.
Cool.
Ja, ich auch.
Ja, ich muss aufs Klo.
Super. Ah, tschüss.
Danke, tschüss.
Jetzt weißt du, was im Film passiert, was neu ist und was bleibt. Das Neue ist und was bleibt. Das Neue ist und was bleibt.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.